Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Otto, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts.
Hi Marco, schon wieder. Mensch, geht das schnell.
Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne?
Ja.
Und dabei machen wir das nur alle 14 Tage.
Ja, wobei, wir müssen mal überlegen, ob wir das wirklich alle 14 Tage machen, weil es wird langsam ein bisschen anstrengend.
Ach so.
Aber ich sehe dich natürlich gerne, aber ne, vielleicht können wir das technisch noch mal ein bisschen weiterentwickeln.
Dann kannst du mich ja auch sehen am Fernsehen. Schön, ja, das ist auch schön. Sag mal, wir haben ja die ersten zaghaften Bewertungen gekriegt. Zumindest habe ich bei iTunes mal geguckt, haben sonst alle mit 5 Sterne bewertet irgendwie.
Echt?
Ja, war ganz toll. Ja. Finde ich ganz spannend. Kommentiert hat das noch keiner?
Gar nicht gewöhnt, positiv bewertet zu werden.
Nee, ne?
Nee.
Was ist der? Nee, stimmt, wenn ich die Presse angucke.
Also noch weniger als du, oder? Du polarisierst doch eigentlich sonst immer, oder?
Ich hab mir angewöhnt, das nicht mehr anzuschauen alles. Ich habe früher, als ich Preishotel eröffnet habe, war ich persönlich angegriffen über jede negative Bewertung. Und dann haben die Mitarbeiter mir die Login-Daten weggenommen, dass ich nicht antworten kann, weil ich habe die dann alle immer durchbeschimpft.
Aber die grundsätzliche Mentalität bei dir ist doch lieber auch mal einen rauszuhauen und einen Freund zu verlieren, als irgendwie nichts zu sagen, oder?
Ja, genau. Aber Freunde verliere ich nicht. Also Freunde habe ich ganz fest, aber der Rest ist mir egal. Vermeintliche Freunde, ja. Aber da habe ich gemerkt, dass der Kreis derer sich doch sehr stark reduziert irgendwann. Und ich habe lieber, da gibt es einen schönen Spruch, keep your circle small, ja,
ja.
Less drama.
Nee, das war lustig. Wir hatten, glaube ich, mal einen gemeinsamen Auftritt, wo wir beide uns inhaltlich gezofft haben und dann Arm in Arm rausgegangen sind.
Haben die nicht verstanden, ne?
Nee, aber man kann, ne, das so ein bisschen Feuer machen.
Was war denn das Thema?
Ich weiß
nicht, Azubi-Vergütung.
Ja, du Blödmann hattest dann irgendwie drei Auszubildende bei Preishotel und hast die Ausbildungsvergütung verdoppelt, bist dann rausgegangen als Retter der Enterbten und ich habe dann darauf hingewiesen, dass das natürlich auch nicht so richtig relevant ist, wenn man so wenig Auszubildende hat.
Ja, aber prozentual gesehen hat mich das genauso getroffen, wie es die anderen getroffen hätte. Das darf man nicht unterschätzen.
Stimmt, die Prozente.
Da sind wir immer noch nicht überein bei dem Thema.
Aber für eine andere Folge.
Let's agree to disagree. Yes. Genau, für eine andere Folge. Gucken wir uns mal an. Ich habe Feedback gekriegt aus den Mitgliederkreisen. Also von den IHA-Mitgliedern, aber auch so aus der Hotellerie über den Podcast. Hast du auch Feedback bekommen?
Ja, lustigerweise auch außerhalb, jetzt darüber hinaus, auch von Leuten, die nicht unmittelbar mit unserer Branche zu tun haben. Mein Steuerberater hat mich angesprochen, er hätte die zweite Folge gehört und fand es total interessant, weil er ja sich damit beschäftigt, mit Zahlen aus der Hotellerie, aber die Hintergründe so noch gar nicht verstanden hat. Und das war ein witziges Feedback und zeigt einfach, also in der ersten Folge hat man mir gesagt, ich rede zu schnell, deshalb werde ich.
In der zweiten hast du die Cola umgeschüttet?
Ja. Zu zweiten habe ich die Cola umgeschüttet, ich werde langsam und lerne.
Ah, okay. Also ich finde es ganz spannend, weil das Feedback, das ich bekommen habe, ist oftmals, Mensch, das wussten wir gar nicht. Also ganz viele Themen, boah, das wussten wir ja gar nicht. Was ist das denn? Irre. Und ich frage mich schon, warum diese Themen, und wir haben ja heute auch einen besonderen Gast bei uns in der Show.
Ja.
In der Show, im Podcast, warum die Themen eigentlich kaum Erwähnung in den Fachmedien finden.
Wenn ich da mal kritisch sagen kann, es wäre schön.
Jetzt verlierst du wieder Freunde.
Ja, klar, aber es wäre schön, wenn wieder echter Journalismus stattfindet.
Ich also oft, nicht nur das Abdrucken von Pressemitteilungen.
Ja, ich habe oft Copy-Paste ersetzt dann die journalistische Arbeit, wie wir sie einmal hatten. Und ich sehe es also als wirklich große Chance, dass sie zum Beispiel Svenja Aleberti jetzt als Chefredakteurin bei der HGZ wiedergekommen ist. Sie war ja schon da beim Deutschen Fachverlag.
Hat sie auch gesagt, dass sie, als sie bei uns am Tisch saß, bei Ingrids Verabschiedung, dass sie sich darum kümmern möchte.
Genau, das finde ich super. Aber wir müssen da wieder in echten Journalismus zurückkommen, weil es gibt Zusammenhänge, die kannst du eigentlich so nicht sagen. Und Marco, letztendlich, warum machen wir jetzt auch den Podcast? Weil wir gesagt haben, wir möchten mal Zeit haben, Zusammenhänge zu erklären. Wir haben jetzt die ersten beiden Folgen eher so, ich nenne das mal die Grundlagenarbeit gemacht, die Pflicht, wie wir beim Eiskunstlaufen. Jetzt kommt so langsam, kommen wir in die Kür hinein. Was ich super fand, weil in der letzten Folge Tobias Warnecke als einer unserer Geschäftsführer vom Hotelverband, der sich über Pauschalreiserichtlinien, der schon das Wort ist, furchtbar, und die Kurzzeitvermietung ausgelassen hat, da mal erklärt hat, wie wir als Verband da aufklären, was wir versuchen zu verhindern, sodass ich mir jetzt, du hast schon halb angekündigt, unglaublich freue, dass wir Markus Luther gleich reinholen können, weil der für mich die herausragende Persönlichkeit ist, in vielen langen Jahren mit einem unwahrscheinlichen Wissen in der Tiefe und in der Breite, um mal zu fragen, Markus, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Weil ich glaube, selbst unsere Mitglieder wissen das nicht so richtig und auch wir müssen als Beirat und wir beide als Vorstände vom Hotelverband, wir wissen auch nicht immer, wo der rumtobt und ich merke das nur immer, wenn ich ihm dann eine Nachricht schreibe und er ist nicht zu erreichen, er ist eigentlich immer zu erreichen, aber es gibt manchmal so Tage, wo der wirklich komplett unter Strom steht und wir haben es geschafft, jetzt ihn in seiner Mittagspause zu erwischen, dass er uns jetzt quasi zum Mittagessen nimmt. Ja. Und ich bin mal gespannt, was du uns gleich erzählen wird.
Ja, ich möchte was zu Tobias sagen. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns im Verband und ich glaube ein paar Jahre jetzt als Geschäftsführer. Und ich muss sagen, das ist Wahnsinn, wie toll der sich entwickelt hat. Wie tief der in den Themenbereichen drin ist. Und da muss man Markus auch ein großes Kompliment machen, wie er es einfach schafft, die Leute dahingehend auch, ja, zu entwickeln und zu befähigen, dass sie dort in der Lage sind, so aufzutreten. Ja? Ja,
total cool. Und der Dritte im Bunde, Stefan Lindendahl, sitzt ja in Bonn in der Geschäftsstelle und teilt sich dann auch die Reisen auf. Wir haben ja natürlich viel in Berlin konzentriert, aber natürlich viel auch noch im Westen zu tun. Und alleine aus Effizienzgründen ist das sinnvoll, eine zweite Geschäftsstelle, eine Außenstelle quasi doch zu haben, der seine ganz eigenen Themen hat in der Mitgliederakquise, Mitgliederverwaltung und auch bei den Jahreskonferenzen, die Mitgliederversammlung, die wir dort abhalten. Also es ist auch seit vielen langen Jahren bei uns. Das Team ist cool. Wir haben dann sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen. Also wir haben viele Damen bei uns beschäftigt.
Ja, ist ein gewogener Mix, den
wir haben. Mit Matthias Wirtz in der PR-Abteilung haben wir endlich mal einen Kerl erwischt. Es funktioniert wirklich sehr gut, es läuft reibungslos, das Team arbeitet sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, auf der Jahresmitgliederversammlung jetzt im Bunker Hotel von RMC hier in Hamburg haben wir gemerkt, weil auch die einzelnen Fachbereichsmitarbeiter, diejenigen Themen dort verantworten, haben immer in Kurzverträgen ihren Bereich vorgestellt, also dass die auch da war es beeindruckend, was wir an Fachwissen haben akkumulieren können in den letzten Jahren bei uns im Verband.
Ja, und ist egal, wen du anrufst, du kriegst immer kurzfristig eine top hochqualifizierte Antwort.
Ja, total. Hochkompetent. Ja.
Das ist richtig gut. Und ich finde, was du hast, ist eine schöne Harmonie. Es ist eine ganz menschliche, harmonische Stimmung dort. Keiner, weißt du, manchmal hast du es ja so in den Büros, gerade auch in den Konzernen, der morgens zuerst reingeht, der packt noch ein paar Tretminen auf den Flur und guckt, dass die anderen irgendwie reinlaufen. Und das ist da alles nicht. Das ist wirklich schön. Das macht auch die Arbeit bei uns im Vorstand eigentlich aus.
Klar, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, die Hauptamtler natürlich bei uns, die Geschäftsstelle am Laufen halten, sind schon unglaublich eingespannt. Und die Fachkompetenz wird natürlich dann auch von anderen Verbänden, Initiativen gerne in Anspruch genommen, um Content zu liefern. Und auch da müssen wir disziplinieren als Vorstand auf Markus und seine Crew aufmerksam sein, weil wir haben sehr viel Detailarbeit zu liefern. Es erschwert einen ja immer, wenn man aus der Gremiensitzung rauskommt und mitbekommt, welche Themen wir gerade wieder backern, die keinem so richtig bewusst sind, weil zwei Drittel sind jetzt dann Dinge, die wir verhindern. Darüber kann man unglaublich schlecht in der Öffentlichkeit reden. Aber das ist wahnsinnig zeitintensiv. Auch die Reisetätigkeit ist enorm hoch.
So, ich glaube, die Mittagspause beginnt jetzt langsam.
Wir müssen schnell sein.
Wir müssen schnell sein, sonst ist er wieder weg. Ja?
12 bis 1, also wir haben genau das Zeitfenster hier von 50 Minuten etwa. Und das sollten wir ausfüllen und den reden lassen, der am meisten weiß, nämlich Markus Luthe.
Und dann holen wir ihn mal rein. An der Stelle müssen wir auch sagen, das ist jetzt eine Aufzeichnung vom 3.12. Und das müssen wir erwähnen, weil so viele Dinge einfach passieren. Während Corona hast du so einen schönen Spruch gehabt bezüglich der Pressemitteilung.
Ja, wir haben immer das Datum und sogar die Uhrzeit dazu geschrieben, weil sich so wahnsinnig viel verändert hat. Und ich glaube, was der Markus uns gleich erzählen wird, hat so eine enorme Dynamik. Das erstens ist gut, weil er eine unheimliche Sachlichkeit da reinbringt, aber auch eine Breite und Tiefe des Wissens, die ich hier wirklich bewundere. Es passiert viel und das ist ja das, worüber wir heute mit ihm sprechen.
Ja, dafür ist er ja auch ein gern gesehener Redner. Also jeder andere Verband und Verein möchte ihn gern haben auf seinem Podium, weil er einfach, also keiner stellt so eine Kompetenz aus, finde ich
ja,
super.
Das ist ja immer das, was ich sage. Wir machen weniger Selfies mit Politikern, aber liefern einfach mehr Content.
Ja, trotzdem stellt sich ja immer wieder die Frage, was macht der Hotelverband eigentlich? Und vielleicht können wir ja mal unseren, ja, wie soll man sagen, unseren Chef fragen, wie der eigentlich seine Woche gestaltet. Was macht der eigentlich die ganze Woche? Markus.
Ja, also danke erstmal fürs Hochlegen der Messlatte, was die Klarheit des Ausdrucks betrifft. Ja, das ist jetzt gerade eine intensive Woche hier, natürlich auch voller parlamentarischer Betrieb, Sitzungswoche. Wir haben enormen Koordinierungsbedarf natürlich mit den Landesverbänden im Dürer gehabt. Wir hatten zweitägig Geschäftsführerkonferenz, wo wir jetzt natürlich auch auf den letzten Metern uns in der 7%-Kampagne ganz eng abstimmen, wo es zur Sache geht. Wir haben einen größeren Kreis.
Ganz kurz, wenn ich da mal so reingrätsche, nur wir wollen das ja auch für unsere Hörer gestalten. Wie viele Landesverbände haben wir im DEHOGA?
Es gibt im DEHOGA 17 Landesverbände und dazu kommen ja auch noch Fachabteilungen. Es gibt auch noch einen weiteren Fachverband neben dem Hotelverband. Das sind die Diskothekenbetriebe, die da organisiert sind. Jeder zahlt auf die Marke DEHOGA ein, auf seine Art und Weise. Und das müssen wir natürlich untereinander abstimmen, uns austauschen, Erfahrungen, aber natürlich auch die Situation jetzt mit Blick auf die Mehrwertsteuerkampagne. Wie steht jetzt welches Land wirklich voraussichtlich im Bundesrat bei der Abstimmung? Und da muss man sich schon eng takten und austauschen. Das haben wir Montag, Dienstag gemacht. Wir haben im Bundesverband der Tourismuswirtschaft unsere Mitgliederversammlung gehabt, ganz wichtig. Da sind die großen Tourismusverbände, aber auch große Leistungsträger. Lufthansa, Condor ist neu aufgenommen worden, Bahn, DCT sitzt dort mit am Tisch, die großen Reiseveranstalter. Auch dort haben wir die Agenda durchgegangen, was wird in diesem Jahr auf uns zukommen. Heute Morgen dann nochmal vertieft mit den Geschäftsführern der Verbände, die im BTW organisiert sind. Ja, und so merkt man, dann geht eine Woche sehr schnell vorbei, bis man bei den großen Themen den Überblick bewahrt hat. Und daneben ist in dieser Woche eine unendliche Fülle, also ich kann mich selten erinnern, so viele Themen gehabt zu haben, an Kleinigkeiten, sagen wir mal, unterhalb der Schwelle jetzt der 7%-Kampagne passiert. Ich glaube, wir haben diese Woche 4 oder 5 Stellungnahmen gegenüber der Bundesregierung abgegeben. Alles mit Frist, muss alles in dieser Woche sein, ansonsten schweigt man für immer zu einem solchen Thema.
Markus, was heißt das? Wir geben eine Stellungnahme für die Bundesregierung ab. Ich glaube, für viele ist der politische Organisationsapparat nicht so ganz verständlich, wie das tatsächlich funktioniert. Was heißt das, wenn wir so eine Stellungnahme abgeben?
Wir sind offiziell von der Bundes natürlich als registrierte Lobbyisten einschlägig bekannt, zu welchen Themen wir was zu sagen haben. Und dann werden wir eingeladen von dem Ministerium. Wir haben jetzt am 18. November einen Entwurf des Verpackungsgesetzes bekommen und man hat uns Frist gesetzt bis zum 5.12. Könnt ihr eure Meinung einbringen, ob das so passt für die Branche, wo noch Korrekturbedarf ist. Also in einem völlig transparenten Verfahren. Die Antworten werden auch alle veröffentlicht auf der Homepage des Ministeriums. Aber man hat natürlich ein Zeitfenster. Da fliegen einmal eben ein paar Dutzend deutsche Seitengesetzestext um die Ohren in der Umsetzung, hier in diesem Fall der vor 2 Jahren verabschiedeten Packaging Waste Regulation, also Verpackungsabfallregulierung aus Brüssel. Da hatten wir ein paar Kampfthemen drin, die für uns von enormer Bedeutung sind und die sehen wir jetzt nicht so, wie wir uns das wünschen, in einem deutschen Gesetz dann umgesetzt. Also alle zusammen, wir haben jetzt eine Stellungnahme vorbereitet. Ich werde sie auch noch mit dem DEHOGA abstimmen. Am besten geben wir sie dann gemeinschaftlich ab. Aber wir haben auch ein paar hotelliereine Spezialthemen, die wir da adressieren wollen.
Aber Markus, ganz kurz einmal. Lobbyismus ist ja ein in der Öffentlichkeit eher negativ besetzter Begriff. Weil man sich mal vorstellt, dass da irgendwelche dicken Männer beim Mittagessen mit weißen Haaren dann irgendwas ausklamüsern unter sich. Letzten Endes ist das, was du gerade beschreibst, ja zutiefst sinnvoll, dass nämlich die Regierung, bevor sie Gesetze und Regularien verabschiedet, sich bei den Fachleuten ein Feedback holt. Ja. Und das sagt hier, wir haben uns was ausgedacht, was meint ihr dazu? Also ein völlig normaler Austausch von Informationen auf Sachebene, hoch vertraut dann, weil die Protagonisten sich zum Teil kennen, aber etwas völlig Normales, dass eine Regierung, die ja nicht alles wissen kann, mit den Betroffenen spricht und sagt, hier gibt es aus eurer Sicht dann Verbesserungen und das dann einarbeitet. Also
das ist geradezu
nochmal sehr sinnvoll.
Das ist geradezu mustergültig jetzt in dem Fall, den ich sage, dass man auch mal 3 Wochen Zeit hat zum Antworten. Ich habe auch schon 2 Stunden Antwortzeit mal gesetzt bekommen von einer Regierung, um auf so etwas zu reagieren. War auch eines der schlechtesten Gesetze, die man je hatte, war das Mautgesetz. Das haben die so durchgepaukt, dass sie keine Beratung bekommen haben. Aber du hast recht, Otto, ich gehe mit dem Begriff Lobby völlig entspannt um. Ich bin der Lobbyboy für die Hotellerie in Berlin und Brüssel. Und was wir machen, das ist Politikberatung. Wir sorgen dafür, dass die Stimme der Hotellerie gehört wird. Wenn wir sie nicht organisieren, dann wird sie nicht wahrgenommen. Da ist einfach auch kein anderer, der diese Rolle einnehmen kann. Also fokussieren wir uns auf die Sacharbeit, schauen genau nach, wo hakt es in so einem Gesetzentwurf und heben mahnend den Finger und versuchen dann natürlich auch Aufmerksamkeit zu bekommen, dass unsere Punkte geändert werden. Also es ist nicht unüblich, dass wenn wir die Stellungnahme abgeben, man darüber auch noch mit den Abgeordneten, die es betrifft, die Berichterstatter sind, die was zu sagen haben, redet, sie darauf aufmerksam macht, habt ihr schon gesehen, was die Regierung da gerade in den Gesetzentwurf geschrieben hat. Das passt nichts zu dem, was ihr uns eigentlich im Wahlkampf versprochen habt. Das sind so die Standardsätze. Und dann versucht man natürlich, seine Stimme durchzusetzen, also seinen Einfluss geltend zu machen, dass das, was erlassen wird, so für die Branche passt. Ich habe wir mit dem Verpackungsgesetz regt mich der Punkt auf. Wir haben es in Brüssel durchgesetzt. Da war der Vorschlag zur Reduzierung des Verpackungsvolumens in Hotels und Gaststätten sollen diese verpflichtet werden, gratis Leitungswasser in den Restaurants auszugeben. Das haben wir abgeschwächt bekommen in Brüssel zu einer Empfehlung. Die Regierungen mögen sich dafür einsetzen, dass möglichst viele Restaurants Leitungswasser gratis an Gäste abgeben. Und jetzt lese ich dann die Umsetzung, wie sie das Bundesumweltministerium vorschlägt. Und man glaubt es nicht. Da wird ein Bundesinstitut gegründet, eine Bundesagentur, deren eine von 4 Aufgaben es ist, die Gastronomen davon zu überzeugen, mehr Leitungswasser gratis abzugeben. Schlimmer kann man sich sowas ja gar nicht vorstellen als ordnungspolitische Sünde, ein so vermurkstes Thema dann auch noch mit dem Aufblähen des Staatsapparates zu beantworten. Das ist dann so ein Thema, da stecke ich auch gerne mal dem einen oder anderen Abgeordneten durch und suche Alliierte.
Und das ist, Markus, ja etwas, was hinter so einem relativ nicht zu greifenden Begriff wie Verpackungsgesetz steht. Etwas, was uns in Hotellerie, Gastronomie auch auf der Einnahmenseite auf der, und in der Profitabilität natürlich unwahrscheinlich begrenzt. Weil wenn wir Leitungswasser dann kostenlos ausschenken müssen, dann, es geht ja gar nicht um die Kosten im Leitungswasser, aber es geht um die verlorenen Umsätze,
so ist das.
Die dann wirklich signifikant sind. Wir müssen Tische vorhalten, wir müssen Mitarbeiter darstellen, wir müssen sauber machen, wir müssen spülen, ordentliches Wasser auf den Tisch stellen und so weiter und so fort. Und die Marge geht uns komplett verloren. Wieder einmal ein vehementer Angriff auf unser Geschäftsmodell. So, und das sind Dinge, wo wir dann auch unter dem Radar, letzten Endes in der öffentlichen Wahrnehmung, wild drum kämpfen. Ich habe in dem vorherigen Podcast schon gesagt, 2/3 von allen Dingen, die wir tun, tun wir, um etwas zu verhindern, was natürlich nicht so PR-mäßig auszuschlachten ist und wir auch nicht jubelnd damit über Social Media kommunizieren, sondern wir tun dies. Und Anführungszeichen, das merkt jeder von unseren Kolleginnen und Kollegen, aber nur dadurch, dass es nicht passiert. Also das ist manchmal etwas schwierig in der Darstellung.
Ja, vor allen Dingen, eins muss man ja, wenn ich da auch nochmal einglänzen darf, eins muss man ja auch nochmal schauen. Es ist ja immer die Diskussion, was machen die Verbände, muss ich die Mitgliedsgebühr bezahlen und, und. Und jetzt guck dir mal an, wenn das mit dem Trinkwasser, mit dem Leitungswasser durchgegangen wäre. Der Umsatzverlust wäre immens und es ist ein ganz kleiner Teil dessen, was eigentlich ein Jahresbeitrag als Mitgliedsgebühr für den IHA kostet zum Beispiel.
Aber noch ist nicht durch, Markus, oder?
Nein, noch nicht durch. Das, wie gesagt, wir sind der Referentenentwurf der Bundesregierung, so heißt es dann, aus dem Bundesumweltministerium in diesem Fall, ist dann zur Konsultation. Und Peter Struck, der wird in diesen Tagen viel zitiert, hat schon gesagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das so zu machen, dass man in der Praxis damit leben kann, mindestens der grobe Unfug raus ist aus Sicht unserer Branche. Und wenn uns das gelungen ist, dann sagt jeder, ja, war doch klar, so ein Schwachsinn schreibt doch keiner auf. Ja, steht aber da im Entwurf. Und wenn man nicht die Gegendruck organisiert, dann geht das auch durch.
Aber sag mal, du bist doch nicht nur jetzt auf deinem Schreibtisch in Berlin, sondern in Sitzungen in Deutschland, sondern soweit ich weiß, bist du ja auch europäisch unterwegs.
Ja, ich habe das Vergnügen, jetzt seit vielen Jahren in das Präsidium unseres europäischen Dachverbandes gewählt worden zu sein. Ich darf da insbesondere die Digital- und die Distributionsthemen verantworten für alle Kollegen in Europa. Das ist natürlich eine wunderbare Facette. Ich glaube, du hast das auch mal in dem ersten Podcast, glaube ich, gesagt. 70% dessen, was sich monetär an Regulierungen auf die Hotellerie niederschlägt in der Bewertung, das stammt aus Brüssel. Und sehr häufig ist der deutsche Gesetzgeber dann in einer Phase, wenn sie meinen, sie können das im Bundestag noch irgendwie aufweichen, dann stellen sie fest, nee, sie können nur draufsatteln, aber sie können nicht mehr das Level zurückdrehen. Aber das ist ja unser Anspruch. Nun hat Brüssel zum Glück in der Regel einen längeren Vorlauf. So ein Gesetz hat manchmal 5 bis 10 Jahre Vorlauf, bis es dann beschlossen wird. Da muss man halt sein. Auch wenn ein Thema erstmal ganz klein erscheint, ich kann da viele Beispiele nennen, kann es hinterher sehr, sehr große Auswirkungen haben. Und da gilt es rechtzeitig dazwischen zu grätschen. Meistens ist es, wie du sagst, Verhindern von Unfug.
Aber ich, um es mal anders positiv auszudrücken, ich glaube jetzt spätestens mit der Booking-Kampagne, hast du Legendenstatus in Europa erreicht. Wir gehen ja mit 28 Verbänden gegen Booking in die Schadensersatzklage hinein. Und war es nicht so, dass du unter Top-Gang-Musik jetzt mittlerweile auf die Bühne gebeten wirst bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Ausland? Also du hast ja eine intensive Reise auch hinter dir, um bei unseren befreundeten europäischen Verbänden die Thematik nahezubringen.
Ja, das ist in der Tat intensiv gewesen, aber kaum ein Thema hat so viel natürlich auch Befriedigung gebracht, wie hier tatsächlich den Widerstand der Hotellerie zu organisieren. Um es vielleicht mit Markus Sportsprache auszuholen, das ist schon ein bisschen wie ein Homerun gewesen, das lief. Da hat sich was aufgestaut bei der Hotellerie in Europa und wir konnten tatsächlich ein Ventil, eine Maßnahme durchdacht, extrem gut vorbereitet anbieten, der sich jetzt ja fast jedes 5. Hotel in Europa angeschlossen hat. Ich darf übrigens übermorgen das auch den Kollegen weltweit berichten. Wir haben in Paris eine Konferenz und auch die Amerikaner, die Australier, die Argentinier haben gesagt, da würden sie gerne mal was zu hören, was ihr da in Europa macht. Also lass ich mal Top Gun in Paris erklingen morgen.
Dann ist Markus morgen eher der Quarterback und wirft den Touchdown. Das ist
ja spannend. Ja, nein, ist schon absolut irre. Die Vielfalt und der Themen, ich habe es eben scherzhaft bewundernd gesagt, aber kannst noch einmal wirklich sehr ernst sagen. Du bist für mich ein wirkliches Role Model, wie du historisches Wissen mit Fachwissen in der Tiefe und Breite hast seit vielen langen Jahren. Du bist ja auch seit wie vielen Jahren jetzt im DEHOGA und IAA?
31,
ja. Ja, also als Schüler angefangen, sehr wahrscheinlich.
danke für die Blumen, ja.
Nein, aber das ist jetzt auch Ingrid Hartges, die ja gerade auf Abschiedstour ist, aus ihrer Funktion, ist ja ähnlich lange dabei wie du. Oder vielleicht, glaube ich, nur ein Jahr länger.
Mein Einstellungsgespräch im DEHOGA habe ich mit Ingrid geführt. Also ich habe noch ein paar Jährchen, ja.
Ja. Aber das zeichnet eben auch die Kontinuität aus. Wir haben ganz oft gesagt, Verbandsarbeit ist kein Sprint, sondern Marathon. Wenn du alleine schaust, wie lange wir jetzt die einzelnen Themen begleiten, ich will über einen Meldeschein jetzt gar nicht sprechen. Aber wir haben tiefe Themen, die uns wirklich in veränderten Art und Weisen beschäftigen, über die wir auch sehr oft geredet haben. Gremienarbeit ist ja auch erschwerend. Das ist immer, wenn man ist und hört die Vielzahl der Themen, die man sonst so gar nicht mitbekommt, man steht auf und muss manchmal sich wirklich schütteln, um wieder positiv nach vorne zu schauen. Ein Thema, mit dem du dich...
Aber warte mal, was ich mag, seit wann bist du denn im IHA, Otto?
Boah, ich weiß.
Otto
ich weiß,
war schon da, als ich kam.
Ja, das wollte ich nämlich gerade mal checken. Ja,
ja, ja, ich war aber so in der Rolle. Ich weiß, dass mein Erstkontakt war eine Vorstandssitzung des Hotelverbandes, wo ich mal die Idee hatte, an der Handelshochschule in Leipzig einen Lehrstuhl für Hotellerie zu installieren. Da muss ich gewesen sein, plus minus 30. Also das muss auch 30, 32 Jahre jetzt her sein.
Seit wann bist du im Vorstand?
Seit Markus, das weiß der Markus.
Exakt seit dem Zeitpunkt. Wer so eine Initiative macht, ist natürlich auch gleich in den Vorstand aufgenommen worden.
Da bist du direkt in den Vorstand gerutscht?
Nein, 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 ich war im Beirat. Beirat
oder? Na, du warst, solange ich denken kann, im Vorstand.
Ich weiß es gar
Hast
nicht.
Hast du eine Abkürzung genommen, oder was?
Weiß ich.
Normalerweise ist der Weg ja Beirat, Vorstand und nicht direkt in Vorstand.
Ja, damals brauchte man noch junge Männer im Vorstand.
Ah, okay.
Und da passte ich dann vielleicht rein. Aber ich weiß, dass mich das absolut fasziniert hat. Ich weiß, dass das im Maritim Airport Hotel in Hannover war, dass ich also ehrfürchtig dann Frau Dr. Gmoller begrüßt habe. Das waren natürlich Lichtgestalten oder sind immer noch Lichtgestalten für mich. Und das Faszinierende für mich war, dass ich von der ersten Sekunde an akzeptiert wurde als junger Kollege, der unser Unternehmen Lindner Hotels damals war im Aufbau. Hatte,
wie viele Hotels hattet ihr damals?
Also ich glaube, ich habe übernommen mit 3 Hotels und das war dann, müssten wir so bei 5 gewesen sein damals und mit 33 habe ich dann 22 abgegeben.
Ja, jetzt sind sie ja wieder bei 5, 6 irgendwie. Ja.
Das weiß ich gerade nicht.
Okay.
Also es hat sich auf jeden Fall unglaublich viel getan. Aber Markus,
ganz kurz, was
lass doch mal über Themen reden.
Ja, ich will ja über Themen reden. Was ist dein Takeaway-Value aus den Vorstandssitzungen und aus der Verbandsarbeit? Was hat dir das persönlich oder unternehmerisch gebracht? Das finde ich nämlich mal total interessant.
Also für mich war das natürlich eine enorme Lernkurve. Man kommt frisch von der Uni und weiß das theoretisch, aber nicht praktisch. Ich habe eine Lehre als Hotelkaufmann, also insofern weiß ich auch, dass man eine kalte Tasse Kaffee nicht warm labern kann, sondern dass man das auch können muss. Aber was mir der Hotelverband gebracht hat, ist erstens der Bezug zu herausragenden Persönlichkeiten, die ich was fragen konnte, die mir auch ernsthaft geantwortet haben. Aber auch die Vielzahl der Themen, die man viel intensiver so mitbekommt. Also quasi wie ein Unternehmerseminar.
Genau.
Jede Sitzung, dass man die unglaublichsten Sachen lernt und dann auch für sich persönlich nutzen kann. So, und die Krönung war natürlich dann, Markus, die Arbeit während der Corona-Zeit, weil man klar gekämpft hat für die Branche, aber für sein Unternehmen natürlich immer als Erster alle Informationen hatte. Und wir haben die ja sehr, sehr breit gestreut und haben, wenn du auch einen Sachverhalt dann vielleicht das 20. Mal erklärt hast, durchblickst du ihn ganz anders.
Genau, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich das gefragt und ich finde das auch nochmal wichtig, dass wir das sagen. Ich wäre unternehmerisch heute nicht da oder dahin gekommen, wenn ich diesen Austausch auf dem Niveau, in dem Kreis und die wirklich tollen Informationen bekommen hätte. Also egal, ob es Steuerrecht ist, irgendwas, es war immer, wir waren immer top vorbereitet auf alles. Das ist wirklich großartig.
Ja. Also mein Highlight war, dass ich mit 3 Juristen, Professoren der Juristerei über den Paragraph 313, Wegfall der Geschäftsgrundlage, diskutiert habe. Und ich bin da nicht als Verlierer aufgestanden, sondern war sehr, sehr tief im Thema. Nicht zuletzt auch durch die juristische Abteilung von Maritim, die mir extrem weitergeholfen haben. Ganz tolle Mitarbeiter hat Frau Dr. Gmoller dort. Ich war wirklich in der Lage, jetzt das so zu argumentieren, wie die Bundesregierung es auch vorgesehen hat. Und das sind Dinge, die einen einfach persönlich auch weiterbringen und in Gesprächen auch, man ist ja manchmal angespannt irgendwo auf der Bühne, natürlich dann durch Fachwissen sehr, sehr viel kompensieren kann, was auf der anderen Seite an Polemik rüberkommt.
Ja. Ja.
So, jetzt aber mach mal inhaltlich weiter.
War doch inhaltlich.
Ja, ein bisschen.
Ich fand das wichtig.
Ja, aber was macht der Markus denn so die ganze Zeit?
Das hat er immer noch nicht erzählt.
Na doch, auf jeden Fall hat er gesagt, wo er jetzt
ist. Er ist jetzt erst beim Mittwoch angekommen.
Ich habe schon gesagt, wo ich morgen bin. Also.
Du hast viele kleine Themen. Eins ist, glaube ich, was uns im Augenblick enorm ärgert und was wahnsinnig wichtig ist, was nicht nur auf die OTA ist, sondern Payment. Wie bezahlen unsere Gäste bei uns? Das ändert sich ja in der Welt heute enorm. Sag mal, was ist so da der Status von deiner Seite aus? Womit beschäftigen wir uns als Verband damit?
Ja, da haben wir gerade im Moment 2 große Baustellen. Das eine ist die Spielregeln werden in Europa gerade neu definiert für Zahlungssysteme. Payment wird neu definiert und ein kleines Detail bei der Regulierung wird uns massiv betreffen in der Hotellerie. Man hat ja natürlich da die größte Betroffenheit, wo eine spezifische Regelung ist. Und das ist sowas Kleines, Unscheinbares wie die MITs, Merchant Initiated Transactions. Ja. Es geht darum, dass ich eine Kreditkarte auch dann belasten kann, wenn der Kunde oder Gast bei uns nicht nochmal explizit das genehmigt. Das ist für uns extrem wichtig, dass wir die Kreditkarte belasten können, wenn der Gast abgereist ist und die Minibar vergessen hat anzugeben, dass er sie geräumt hat, wenn er einen Schaden im Zimmer hinterlassen hat oder einfach vor Ende des Mietvertrags abreist, dass wir diese Kreditkarte belasten können, ohne dass er uns die Transaktion noch einmal freigibt. Und dass das
muss ich das, aber ist das im Rahmen der Autorisierung der Kreditkarte? Also geht das nur bis zur Summe der Autorisierung oder darüber hinaus?
Eben nicht. Beim Check-in sammeln wir natürlich dann die mit der PIN die Zwei-Wege-Authentifizierung ein, dass wir diese Karte belasten dürfen. Wir machen eine Vorbuchung, also sichern uns einen Betrag auf der Kreditkarte. Hier geht es darum, dass was Unvorhergesehenes passiert in der Hotellerie und wir das Recht haben, dann die Karte nochmal nachzubelasten. Und da ist jetzt der Vorschlag gewesen von Kommission und vom Rat, also sehr ernsthaft, dass das ein bedingungsloses Widerrufsrecht für den Gast geben soll. Das heißt, dass er 8 Wochen lang einfach sagen kann, nee, dieser Zahlung widerspreche ich. Und das würde ja bedeuten, dass die Kreditkarte für uns ein ganz großes Stück wertlos wird für ganz normale Hoteltransaktionen.
Aber da sind die ganzen Sicherheiten weg.
Ja, wobei, eins ist, das sind ja oft dann Situationen, Markus, wo man nicht unbedingt einvernehmlich mit unseren Gästen ist.
Richtig.
Du hattest es eben gesagt, ein Gast verwüstet das Zimmer, wir belasten es nach, es ist irgendein Unglück passiert, dass da irgendwas auf dem Teppich hingekommen ist, was es da nicht hin sollte. Wir haben einen erhöhten Reinigungsaufwand oder müssen sogar ersetzen. So, und dann soll man den Gästen hinterherlaufen und anstatt wie bewährt jetzt über viele Jahrzehnte das Geld abzubuchen.
Ja gut,
das
wird nicht. Also du kannst ja nicht einfach abbuchen.
Doch.
Du kannst es abbuchen, aber du musst es dann schon nochmal definieren.
Ja klar, ist ja nicht unrechtmäßig
abgebucht. Ach so, okay, alles klar.
Es ist ja,
also du kannst jetzt nicht sagen, pauschal nein. Der Teppich 500 Euro und das war's.
Nein,
da muss schon eine Rechnung oder irgendwas mit hinten dran.
Okay. Selbstverständlich, aber dieses Recht haben wir. Wie willst du es sonst von einem ausländischen Gast? Welchen Rechtsstand, welches Recht soll angewendet werden? Wo in der Welt denn bekommen das Geld? Da ist die Kreditkarte eine enorme Sicherheit für die Hotellerie. Und das gilt es zu verteidigen. Das ist eine gute Regelung. Ihr wolltet ja, wo macht man Verbandsarbeit mal sicher? Das sieht dann hinterher auch keiner. Wer hat sich dagegen gestemmt? Aber ja klar, da haben wir wieder die Europäische Kommission, die Parlamentarier angeschrieben, die Bundesregierung angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Wir haben Allianzen gebildet, wird immer gesagt, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Das haben wir gemeinschaftlich mit dem Hauptverband des Einzelhandels gemacht. Die sitzen ja auch hier. Wir sitzen in einem Verbändehaus. Also haben wir das über die Flure hier abgestimmt, eine gemeinsame Position. Aber Payment, vielleicht noch ein zweiter Punkt, um mal jetzt nicht so eine akute Maßnahme am Unfallort zu haben, wo Lobbying einsetzt. Die Europäische Kommission, auch der Rat, möchte mit der Europäischen Zentralbank ein bargeldloses Zahlungsmittel einführen, den digitalen Euro. Das ist natürlich, um die Abhängigkeit Europas von amerikanischen Zahlungssystemen zu reduzieren, aber auch um digitale Transaktionen im Wettbewerb mit Bitcoins und anderen sicherer zu machen. Das heißt, für kleine Beträge, man denkt so bis zu 3.000 Euro, also auch Hotellerie, Gastronomie, relevante Umsätze, einfach mit einem digitalen Gerät übertragen zu können. Und das auch offline. Das heißt, man muss dann nicht über ein Netz gehen, man braucht keine Verbindung haben. Es ist wie eine Geldbörse, die ich dem anderen anvertraue, die dann wieder online gestellt werden kann. Also ein Riesenpotenzial. Und auch da haben wir diese Woche die Bundesregierung angeschrieben. Da sind die Beratungen, gehen jetzt auf die Zielgerade. Da sind wir final dabei, dass wir wollen, dass das nicht nur in der Anfangsphase, sondern eigentlich immer für Kleinstbeträge eine kostenfreie Transaktion ist. Das ist aus unserer Sicht öffentliche Infrastruktur. Und wir würden auch gerne durchsetzen, dass da mal ein anderes Prinzip herrscht. Es geht ja eigentlich nur um das Durchleiten von einem elektronischen Impuls. Der ist genauso groß, wenn ich 1 Euro transferiere, als wenn ich 1.000 Euro transferiere. Warum soll an dieser Transaktion irgendjemand prozentual verdienen? Wir sehen das völlig ein, dass da ein absoluter Betrag je Transaktion fällig wird. Davon versuchen wir gerade die Bundesregierung und die Kommission in Brüssel zu überzeugen, dass sie hier tatsächlich mal ein extrem kostengünstiges, populäres Zahlungsmittel europaweit installiert.
Was dann ja auch einen Riesendruck auf die Kreditkartengebühren letztendlich ausüben würde, damit die attraktiv bleiben. Das könnte ja ein interessanter Nebeneffekt sein.
Das ist ausdrücklich gewünscht, wettbewerbsinduzierende Anreize zu setzen, um aus der Abhängigkeit dieser, es sind ja amerikanische Zahlungssysteme, auch wegzukommen. Jeder weiß auch, in den Zahlungen, in den Daten liegt das Gold. Das alles kann man auch mit einer europäischen Infrastruktur abbilden. Das war das Motiv der Europäischen Kommission und wir unterstützen sie da drin. Da gibt es natürlich massiven Widerstand gegen, ist ja klar.
Aber super spannend. Ich meine, damit hängt natürlich auch zusammen die, was wir immer als digitale Identität im Handy beziffern. Mir ist letzte Woche mein Portemonnaie mit allem drin, alles, was ich habe, ist mir geklaut worden. Und jetzt, man glaubt es nicht, was für ein wahnwitziger Aufwand das ist, das alles wieder zu beschaffen. Gerade scheitere ich am Straßenverkehrsamt, da um den Termin zu bekommen, was völlig irre ist, um einen Führerschein neu zu beantragen. Das ist ja eine absolute Diaspora in Deutschland, dass man sowas nicht in online machen kann. Aber dazu bedingt es, dass man seine Identität im Handy genau nachweisen kann.
Und dazu zwingt jetzt Europa die Bundesregierung Deutschland, na klar, das Land mit dem größten Defizit diesbezüglich in der Digitalisierung in Europa, aber jetzt in 2026.
Und wir in Deutschland?
Eindeutig Deutschland, da gibt es keine zwei Meinungen, wenn man in den Runden sitzt. Wir mit unseren analogen Prozessen, schon mit allein das Hotelmelderecht, dann kann ich gerne was zu sagen. Also diese EU-ID-Wallet ist jetzt Pflicht, sie ist geeint durch die EIDAS-Verordnung, heißt das technisch. Auch Deutschland muss im Jahr 2026 sie für jeden Bürger einführen. Da hat man jetzt überlegt, dass man Fahrzeugscheine, demnächst auch deinen Führerschein einlegen kann. Für uns wollen wir das natürlich auch nutzbar machen. Wir waren ja schon mal auf einem guten Weg bis 2021, dass man die Identität aus dem Handy an 120 Testhotels in Deutschland vorhalten konnte und wir dann die Daten übertragen bekommen haben von dem Gast, natürlich in dem definierten legitimen Umfang, den wir brauchen für die Meldepflicht und für die Zwecke des Aufenthalts. Das wollen wir natürlich haben, insbesondere für die internationalen Gäste. Jetzt ist die Meldepflicht für deutsche Staatsangehörige weggefallen in Deutschland. Aber wir haben ja 20%, ein Viertel der Gäste bis zu 25 in den Hotels, die aus dem Ausland kommen in Deutschland. Und für die haben wir ja überhaupt keine Lösung. Die würden ja bis zum St. Nimmerleinstag Meldezettel ausfüllen müssen mit handschriftlicher, feuchter Unterschrift und Fingerabdruckabgabe.
Wann waren wir denn zusammen im Innenministerium, Markus? Das war 2011 oder sowas?
Nein, das war viel später. Dort waren wir jetzt.
Da war der Seehofer noch Innenminister.
Ja, ich erinnere mich.
Da war der Thomas Gebhardt mit dabei.
Ja. Wann es genau war, ich meine so 2017 muss es gewesen sein. Das war
irre. Weißt du, wer da alles mit am Tisch saß, nur um das Melderecht zu besprechen? Also,
und Herr Seehofer hat sich auch auf ein Gesetz von 1800 so und so viel berufen, Markus.
Das preußisches Landrecht hat er rezitiert und man hat unseren Hinweis, dass es im Ausland gang und gäbe sei, dass man die Unterschrift auch digital leisten kann, weggewischt und hat dann eine Arbeitsgruppe gegründet, vor der ich ein Jahr lang dann versucht habe, die Ergebnisse mal zu erfahren. Also wir sind da weggeparkt worden. Die nächste Bundesregierung hat es ja angepackt. Das Melderecht ist reformiert worden. Nicht ganz so, wie wir es wollten, aber Wegfall der Meldepflicht für Inländer ist ja immerhin ein nennenswerter Zwischenschritt. Und jetzt geht es darum, dass wir auch eine Lösung für die ausländischen Gäste bekommen. Das geht nur, wenn das Völkerrecht geändert würde. Das Schengener Durchführungsübereinkommen, Artikel 45, müsste angepasst werden. Das ist illusorisch. Also erhoffen wir uns jetzt von der Digitalisierungsinitiative der Europäischen Union, dass die digitale Identität, die ja dann im Handy ist, auch für unsere Zwecke ausgelesen werden kann. Das ist übrigens.
Das ist ganz wichtig, dass die Praxis ist ja so, dass viele beim Check-in in Deutschland den Personalausweis haben wollen. Das ist ja unter DSGVO-Gesichtspunkten jetzt nicht so richtig elegant. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass alle, die einem den Personalausweis nicht zeigen wollen, nicht alle, also das andersrum, ne? Nicht alle, die einem das zeigen wollen, die sind Gangster, aber alle Gangster wollten es uns nicht zeigen. So rum bitte, ne? Also es ist schon enorm wichtig zu wissen, wer bei einem gesichert im Hotel ist und wer nicht. Um den Missbrauch einfach zu vertreiben. Auf der anderen Seite muss aber sehr einfach sein, weil wir wollen unsere Gäste ja auch nicht quälen.
Ist der Mobile Check-in denn juristisch sauber oder nicht?
Es kommt darauf an, welchen du machst. Es gibt drei im Gesetz definierte für ausländische Gäste, die aber keine Praxiswirkung entfalten können, weil sie so kompliziert sind und Voraussetzungen haben, die nicht zu erfüllen sind.
Für die deutschen Gäste?
Kannst du machen, was du willst.
Okay. Mensch, hast du Glück mit deinem Zipper-Hotel da.
Ich wollte den Namen nicht nennen, Marco. Nein, aber ist ganz klar. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir müssen das plausibilisieren, wer bei uns reinkommt. Und dann ist es wirklich deutlich einfacher. Je, je einfacher ein Check-in ist, je anonymer ein Check-in, also je kontaktloser ein Check-in erfolgt, desto mehr hat man natürlich Leute dann schon mal bei sich im Haus.
Das ist ein großes Problem der Apartments-Betreiber und von Airbnb, dass die die Prostitutionskauffrauen da oftmals haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Gut, wenn jetzt, ich will das Thema eigentlich sehr schnell wieder verlassen.
Okay.
Der Verband bietet dazu auch ein Merkblatt für jedermann, nicht nur für Verbandsmitglieder, auf seiner Homepage an. Wir haben ein Interesse daran, dass das rechtskonform in Deutschland gehandhabt wird. Und für Europa finden wir jetzt auch noch eine Lösung.
Genau. Jetzt, Markus, wir wissen, dass du zwischen zwei Terminen hängst. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit schenkst. Sehr wahrscheinlich Mittagszeit, aber du hast kein Brötchen in der Hand. Deshalb wirst du auch hungrig in den nächsten Terminen eingehen. Wir treffen uns gerade mittags. Sag nochmal, Sie haben so drei Themen noch, die aktuell brennen, die uns unglaublich ärgern. Thema Matratzenmaut, ein von dir kreierter Begriff. Gib mal ein Update über die anstehenden gerichtlichen Entscheidungen, Booking und als letztes nochmal, du hattest es kurz erwähnt, Mehrwertsteuer. Wie ist der Status?
Da fange ich mal mit dem Wichtigsten vielleicht an, Mehrwertsteuer. Der Bundestag hat es morgen auf der Tagesordnung. Wir rechnen damit, dass es keinen Widerstand gibt. Dass
morgen ist Donnerstag, 4. Dezember. Nochmal zur Erinnerung.
Bei der Unruhe, die da gerade auf dem Parkett im Bundestag herrscht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht noch auf den Freitag, den 5.12. verschoben wird. Die finale Abstimmung. Aber das sollte jetzt über die Bühne gehen. Da machen wir uns keine größeren Sorgen im Bundestag. Das ist geeint, wie man so schön sagt, und hat alle Hürden genommen. Bis zur formalen Abstimmung jetzt in zweiter, dritter Lesung. Und dann kommt es nochmal am 19. Dezember auf die Länder an. Auch die zweite Kammer, wenn man so will, der Bundesrat, muss zustimmen. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass am 19.12. tatsächlich weißer Rauch aufgeht und dass wir ab dem 1. Januar dann den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% auf Speisen in der Gastronomie anwenden dürfen. Also ein Riesenverband.
Das ist übrigens noch einmal eine Bestätigung meiner Lernkurve zu Corona, ist, wie wichtig die Bundesländer in der nationalen Politik sind. Wir haben es ja wirklich erlebt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz während Corona Dinge durchgesetzt oder verhindert hat, die Bundesregierung wollte. Das Richtige oder Falsche ist, muss jeder für sich selber beurteilen. Aber wir sehen jetzt auch, dass die föderale Ausrichtung des DEHOGA uns hilft. Ich habe gesagt, wir machen auf nationaler Ebene mit dem Hotelverband die Arbeit für die Hotellerie in Deutschland, aber geben unsere Erkenntnisse föderal in die Landesverbände weiter. Die Landesverbände sind ganz, ganz eng an den Landesregierungen dran. So zum Beispiel ist Baden-Württemberg, so wie ich das gehört habe, hat einen Landtagsbeschluss jetzt bekommen, dass Herr Kretschmann von den Grünen, der ja wirklich dagegen ist als Ministerpräsident, aber jetzt, er muss dafür sein, weil es gibt einen Beschluss der Landesregierung. Da sind viele, viele Gespräche und viel Überzeugungsarbeit geleistet worden, Sacharbeit, Argumente ausgetauscht worden, sodass wir also jetzt hier über die politische Einwirkung von DEHOGA IAA wirklich gut unterwegs sind und hoffen, also und sicher sind, hoffen, dass es je nach Tagesform, dass diese Sachargumente letztendlich den Ausschlag geben werden.
Deswegen hatte ich eingangs gefragt, wie viele Landesverbände gibt es?
Ja. NRW leistet sich zwei Landesverbände. Das ist jetzt
historisch gewachsen. Das streicht ja, wie wichtig der Dialog ist vor Ort.
Ja klar, total.
Ohne den wäre es nicht gegangen.
Genau, ohne den wäre es nicht gegangen. Das kannst du nicht abbilden, wenn du nur eine Organisation machst, die irgendwie irgendwo sitzt und sagt, ich kümmere mich jetzt mal. Das funktioniert.
Das zeigt halt einfach, dass die Zusammenarbeit auch zwischen Hotelverband und DEHOGA, was ja mal im Jahr 2000, da war ich furchtbarerweise auch dabei, dann so ausgedacht wurde, dass das absolut sinnvoll ist. Sondern wir müssen, glaube ich, Services stärker zentralisieren, auch im DEHOGA. Wir können die politische Einflussnahme muss vor Ort im Kreis, auch im Wahlkreis jetzt der Mitglieder des Bundestages stattfinden. Da, wo es das Beispiel gibt, wo jemand als Bundestagsabgeordneter abends ein Bier trinken geht, da soll der Wirt dem erzählen, warum das sinnvoll ist, weil nur dann ist das glaubwürdig. Das kann man jetzt vom grünen Tisch in Berlin nicht erreichen.
Nur konzertierte Aktionen haben eine Chance. Du hast auch noch Bettensteuer, hängt ja irgendwie auch mit der Mehrwertsteuer zusammen. Die Bettensteuern sind ja eingeführt worden, nachdem der Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie reduziert wurde. Wir haben uns vor...
Schöne Geschichte aus NRW, das kann ich sagen. Also Herr Walter Borjans, damals Schatzmeister in Köln, in der Stadt, ist dann hat sich das ausgedacht als Kompensation der reduzierten Mehrwertsteuer in der Logie 2010 und hat gesagt, also er würde dann die Bettensteuer einführen. Was er allerdings nicht gesagt hat, glaube ich, der Effekt für die Stadt Köln aus der reduzierten Mehrwertsteuer Logie waren ein paar hunderttausend Euro. Der Effekt aus der Bettensteuer waren damals, die letzte Zahl, die ich kenne, 26 Millionen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja.
Und ist ja auch nicht zweckgebunden, die Bettensteuer, sondern geht in den großen schwarzen Topf jetzt an jeder Stadt. Das heißt, er wird nicht nur für Tourismusaufgaben ausgelöst. So, er ist dann als Finanzminister nach Düsseldorf gewechselt in Landesregierung, hat es immerhin geschafft, zwei oder drei Haushalte einzubringen, die verfassungswidrig waren, und hat sich aber selber dann seine Bettensteuer genehmigt. Leider haben wir, Markus, vor dem BGH verloren. Wir haben es also bis zum Bundesgerichtshof durchgefochten. Ja,
wir haben uns sogar vor drei Bundesgerichten dagegen gewehrt, die HOGA-IH gemeinschaftlich. Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, da hat wir dann noch die Unterscheidung Geschäfts- und Privatreisende erzwungen. Dann gab es eine Riesenklatsche für unsere drei Musterverfahren aus Freiburg, Bremen und Hamburg vom Bundesfinanzhof. Und dann wurde es dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, dass da wirklich keine Sternstunde hatte, um das vorsichtig auszudrücken. Und dann sozusagen jeden kommunalen Steuerwillen freiem Lauf gelassen hat, alles durchgewunken hat, was immer denen einfällt. Seitdem sind wir natürlich, ist juristisch alles ausgefochten, machen wir eine faktische Abwehrschlacht in vielen Kommunen. Nach unserer Zählung sind es im Moment 150 von 2000, die das eingeführt haben, aber die Einschläge kommen deutlich näher mit höherer Frequenz. Es sind immer mehr Städte, die es wollen. Es gibt tolle Beispiele, wo wir uns vor Ort, die HOGA, dagegen stemmt. Ich habe hier Kaiserslautern zum Beispiel oder Bad Kreuznach, wo es die HOGA Rheinland-Pfalz geschaffen hat, das wegzubekommen, die Bettensteuervorschläge. Wir haben einen herben Rückschlag jetzt bekommen in Karlsruhe. Dort hat man dann irgendwann im Verlaufe der ewigen Verhandlungen und des Streits gesagt, ja, dann darf die Hotellerie mitbestimmen, wie die Mittel verwendet werden. Und de facto hat man jetzt festgestellt, dass sie mal gerade 7% mitbestimmen durfte, der Mitteleinnahmen, also da sind die Fichte geführt worden. Und das ist natürlich eine schlechte Blaupause für alle anderen Kommunen. Die können jetzt versprechen, was sie wollen. Im Zweifel wissen wir, die Gelder fließen nicht in den Tourismus zurück. Das ist eine Sondersteuer für unseren Sektor. Umso besser, was der DEHOGA Bayern mit der bayerischen Staatsregierung erreicht hat. Die hat gesagt, wir sind hier Tourismusland, da kann jetzt nicht jeder daherkommen und unsere Förderung des Tourismus dadurch unterlaufen, dass er kommunale Steuern erhebt, zum Beispiel die Stadt München, die Landeshauptstadt, die hat das nicht eingesehen und hat den Bayerischen Verfassungsgerichtshof angerufen, aber der hat gesagt, da ist nichts dran auszusetzen, das ist verfassungskonform, dass die Staatsregierung es einfach den Kommunen im Land untersagt, solche Steuern, aber auch andere wir hoffen jetzt bald auch Verpackensteuern, aber Vergnügenssteuer und Eisdielensteuer und was es da alles gibt, dass man das im Gesetz untersagt, ist...
Das ist schon super, was für eine Arbeit der Landesverband Bayern dort leistet unter Führung von Angela Inseltkammer, die das wirklich herausragend macht, Dr. Thomas Gebhardt als Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Bayern. Also da wird super Arbeit geliefert.
Wir würden gerne davon lernen, auch in den anderen Bundesländern, aber ich fürchte, das lässt sich so nicht übertragen.
Ja, was Bayern lässt sich sowieso nicht auf den Rest der Republik verlassen. Abschließend, wir haben auf unserer Zeit gerade 12.58 Uhr und 5 Sekunden. Du musst um 13 Uhr weg, Markus. Ganz kurz nochmal ein Update, Termine, Booking, die Schadensersatzkampagne. Ja. Wo sind wir da und welche Gerichtstermine gibt es jetzt?
Also ich nehme mal das deutsche Verfahren. Da haben wir ja 2000 Hotels. Booking hat 300 in Amsterdam verklagt. Wir haben da Gegenklage erhoben. Mit den restlichen 1700 haben wir dann vom Landgericht Berlin Klage auf Schadenersatz gegen Booking im Jahr 2020 erhoben. Die kommen jetzt auf die Zielgerade. Wir werden am 16. Dezember das Urteil des Landgerichts Berlin bekommen und große Weihnachtsüberraschung, am 24.12., kein Fehler, hat die Rechtbank Amsterdam, das dortige Bezirksgericht, die Urteilsverkündung für die 300 Häuser angesetzt. Europaweit ist natürlich das Amsterdamer Verfahren interessanter, weil es ja einen Hinweis geben wird, wie die 15.000 Hotels, die noch europaweit Klage in Amsterdam einreichen werden, wie sie dort wahrscheinlich, was sie dort zu erwarten haben. Für uns ist natürlich materiell das Berliner Verfahren jetzt erstmal für den Großteil der Verbandsmitglieder das Entscheidendere. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir uns durchsetzen. Immerhin haben wir den EuGH ja zwischenzeitlich im Rücken. Die anderen, die 15.000, die werden wir, bereiten wir derzeit zeitnah auf, haben da ein paar technische Herausforderungen wie Spamfilter der Hotels, die Mitteilung aus Amsterdam, die wir versenden, nicht so einfach lesen und empfangen und in englischer Sprache manchmal auch verfasst sind. Also da gehen wir gerade im Callcenter hinterher, dass wir jetzt auch tatsächlich alle, die sich beteiligen wollten, auch erreichen, dass sie die Entscheidung dann für die Teilnahme aussprechen. Und da werden wir voraussichtlich im Januar die Klage für die 15.000 Minimum europäischen Hotels dann in Amsterdam anhängig machen.
Soll heißen aber, dass wir dann zwei Möglichkeiten haben. Die erste Möglichkeit ist, dass Booking zur Besinnung kommt. Wir hatten uns ja vor 6-7 Jahren, da haben wir Marco und ich mit den drei führenden Entscheidungsträgern von Booking geredet und die sind dann, haben uns aus dem laufenden Gespräch heraus verklagt, wo wir sehr, sehr überrascht waren. Damals hatten wir ihnen angeboten, ein Äquivalent eines Jahresgehaltes des Booking-CEOs als Schadensersatz zu zahlen. Wir sind heute, sind da zwei Nullen mehr dran an dieser Summe. Soll heißen, also das war ein wirklich strategischer Fehler, sich nicht mit uns zu einigen, mit 2.000 Hotels, sondern wir reden jetzt über 15.000, 20.000 Hotels in Europa.
Den HRS im Übrigen nicht gemacht
hat. HRS hat den Fehler nicht gemacht. Als Mittelständler, das waren unter sich, Herr Ragger hat sich, jetzt auch kurz vor Weihnachten war es dann, genau, damals sehr, sehr freundlich mit mir geeinigt. Wir haben beide festgestellt, dass wir eigentlich keine Lust haben auf einen langen Prozess und wir haben eine Summe gefunden, die HRS wehtat, aber zu leisten war. Genauso ist die Frage, ob Booking irgendwann mal aufwacht und sagt, komm, jetzt, wir haben verloren und jetzt lasst uns vernünftig sprechen. Die nächste Variante, Markus, ist natürlich, dass das wieder einen langjährigen Prozess gibt. Also das heißt, 3 bis 5 Jahre gehen nochmal oben drauf, oder?
Wir haben Stehvermögen, wir sind ausfinanziert. Es wird das Verbandsbudget nicht belasten. Das haben wir aber Booking ja auch vorher gesagt, dass sie die einmalige Konstellation haben, sich mit uns zu einigen oder aber dann wir tatsächlich auch entschlossen durchziehen werden. Und das machen wir dann auch.
Gut. Und jetzt bräuchte ich eigentlich so einen Werbejingle noch als Akquise jetzt für die Mitgliedschaft im Hotelverband. Also wenn man sich dann den Return on Investment des Mitgliedsbeitrages im Hotelverband hochrechnet. Ich glaube, alleine mit diesem Erfolg haben wir ein paar Jahrzehnte für jedes Mitglied refinanziert. Markus, super lieben Dank.
Ja, vielen Dank.
Ein sehr persönliches Wort, jetzt in den Äther gesprochen. Es ist eine absolute Freude, mit dir und deinem Team zusammenzuarbeiten, mit Stefan Dindendahl und Tobias Warnecke, dass die für mich als Vorsitzender die absolute Voraussetzung auch dafür, dass ich den Job überhaupt machen kann. Ihr macht es mir sehr angenehm. Es macht einen unglaublichen Spaß, mit euch zu arbeiten. Das mache ich seit vielen langen Jahren, aber das ist eine wirkliche Herzensangelegenheit. Neben jetzt der Lernkurve auch etwas, für das ich mich sehr, sehr gerne engagiere. Und wie gesagt, da gehörst du ganz an erster Stelle dazu. Also jetzt guck, dass du den nächsten Termin noch schaffst.
Und noch ein Brötchen kriegst.
Ich schweige an dieser Stelle. Herzlichen Dank euch beiden.
Danke. Ja, danke, Markus. Bis danke. Bald.
So, Otto, das war jetzt mit Markus. Jetzt haben wir ihm sein Brötchen noch geklaut wahrscheinlich. Der muss sofort in die nächste Sitzung, der Arme.
Ich glaube, der muss gleich einmal das Bild wegschalten, dass er noch was essen kann. Nein, aber wow, ist das nicht unfassbar? Also in welcher Tiefe Markus die Dinge wiedergibt. Und das, ich meine, das war jetzt nur ein kleiner Appetizer zu dem, ja. Womit wir uns beschäftigen. Aber es zeigt, glaube ich, dass die Themen echt relevant sind. Ich meine,
du kriegst es ja auch bei der Vorstandssitzung nicht durch. Also wir sitzen den ganzen Tag, der erzählt von den Themen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei und du könntest ihm noch die ganze Nacht und den nächsten Tag zuhören.
Nur alleine Payment, jetzt zu sagen, ja. Wir beteiligen uns gerade an einem System, einer digitalen Währung und diese wird uns, also bei den Kreditkartengebühren, enorm helfen. Am liebsten wird es natürlich, dass wir es kostenlos machen. Ich meine, das ist ein riesiger Schritt auch für uns in der Profitabilität. Wer von uns ärgert sich nicht über die Kreditkartenprovision?
Klar.
Und wenn man das mal am Ende des Jahres zusammenzählt, für eine Dienstleistung, die extremst digital, extremst skalierbar ist. Und
vor allem das Geld ist nicht sofort bei dir auf dem Konto.
Auch das, ja. Und die Sicherheit und. Also das spielt eine enorme Rolle. Und Verpackungsgesetz, wenn man sich nur vorstellt, gegen was für einen Quatsch wir ankämpfen, was das für eine unglaubliche Folge hätte. Ich meine, wer hätte gedacht, dass hinter einem Verpackungsgesetz letzten Endes dann ein Ministerium für, was war das?
Ich weiß nicht, auf alle Fälle soll sie die Gastronomen und die Hoteliers dazu bewegen, kostenfreies Leitungswasser anzubieten.
Ja, und dass dann nicht ein Mysterium, aber eine Abteilung aufgebaut wird, die sich nur damit beschäftigt, wie man dann Verpackungen durch kostenloses Wasser vermeiden kann, indem dann kein Wein mehr getrunken wird oder kein Sprudelwasser, sondern nur noch Leitungswasser.
Ja, aber überleg mal, das Wasserthema, das Kreditkartenthema mit den Sicherheiten und jetzt das digitale Payment, das sind drei Themen, die massiv Auswirkungen auf den Profit des Unternehmens haben können. Und nochmal, die Themen werden bearbeitet, die gehen wahrscheinlich weg. Das haben wir hingekriegt als Verband und nirgendwo liest du was.
Ja, aber ist auch gut so, das sind ja keine Themen, die unbedingt Spaß machen. Nur noch einmal, zwei Drittel der Themen, die wir bearbeiten, sind so nicht zu kommunizieren, weil das, was Markus jetzt gerade erzählt, macht er ja auf eine unglaublich anschauliche Art und Weise. Davon leben wir ja auch in Beirats- und Vorstandssitzungen. Ja, er weiß also schon, bei welchem Punkt er abbrechen muss, weil es einfach zu tief reingeht. Aber das jetzt in schriftlicher Form darzustellen, aber das ist ja die Motivation auch, ich habe es eingangs schon mal gesagt, zu dem Podcast, den wir jetzt hier lanciert haben, um dann mal wirklich die 50 Minuten, eine Stunde Zeit zu haben, mal länger über die Themen zu sprechen.
Ja, das ist super. Wir haben noch einen Podcast vor Weihnachten, hoffe ich, damit wir nochmal Revue passieren kann, was jetzt alles an, er hat ja gesagt, was alles an Entscheidungen noch getroffen werden muss in den Tagen hier im Dezember. Das ist ja irre.
Ja, cool ist natürlich, also am 16. Dezember dann die Entscheidung jetzt hier vom Berliner Landesgericht, was jetzt die Klage gegen Booking anbelangt in Deutschland, die 1700 Hotels und die 300 Hotels, die von Booking in Amsterdam verklagt wurden am 24.12. Jetzt weiß ich gar nicht, wann du den Weihnachtsbaum beschmückst, aber eigentlich müssten wir uns dann irgendwie auf den, wenn wir jetzt die Entscheidung haben, auf den 24.12., vielleicht machen wir irgendwie so ein Hot Flash oder sowas. Ich weiß nicht, wie das dann beim Podcast
mit Weihnachtsmütze?
Unbedingt.
Ja, bin ich dabei. Das machen wir mit.
Ja.
Und am 19. ist die Sitzung des Bundesrats, wo hoffentlich die 7% verabschiedet wird.
Auch ja, es wird also, das wird ein spannender, wird ein heißer Dezember.
Okay, dann warten wir mal ab, was der Dezember noch so bringt. Ich freue mich, das war wieder sehr spannend heute.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, cool, mit dir hier zu sitzen und ja, hoffentlich interessiert es viele draußen. Ja.
Bis demnächst, bis zur nächsten Ausgabe.
Dankeschön, ciao.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.